So, willkommen beim Podcast Monday Morning Mood. Wir sind diesmal zu viert. Ich darf begrüßen einmal die Anna Ching, die Queen of Senior Living, so würde ich sie jetzt mal nennen. Und natürlich Thomas und Marc, die altbekannte Besetzung. Ich bin Sonja Rösch von PB3C und ich freue mich heute auf eine spannende Diskussion. Warum sprechen wir eigentlich dazu? Ist es wirklich so schlimm um die Demografie bestellt? Werden wir als alle älter, älter und nochmals älter?
Ja, wir werden alle älter. Thema ist heute im Großen und Ganzen Wohnen im Alter. Deswegen Demografie ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ein weiser Mann, ein Amerikaner, hat mal irgendwann gesagt, Demographics explains 2/3 of everything. Ist jetzt natürlich ein bisschen viel, aber das Thema Demografie, wenn wir über das Leben im Alter reden, über klassische Wohnformen, aber auch über die Pflege, spielt natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Wir wissen alle, dass Deutschland ein Alterungsthema hat, vielleicht sogar ein Alterungsproblem. Deutschland ist witzigerweise das drittälteste Land der Welt. Davor ist Japan. Und wer kommt dann noch?
Italien.
Nee, die sind irgendwo dahinter. Schwierige Frage. Ist Monaco? Muss man nicht unbedingt wissen. Nee, also nach Monaco und Japan ist Deutschland das drittälteste Land der Welt. Dementsprechend haben wir natürlich wahnsinnig viel Bedarf, was das Thema Wohnen im Alter angeht. Es gibt aus der jüngeren Vergangenheit ein paar Analysen, dass nur 10% der Wohnungen, in denen 65-Jährige und älter wohnen, dass diese Wohnungen barrierefrei sind. Das heißt, wir haben im Endeffekt einen wahnsinnigen Mismatch zwischen der Nachfrageseite, die immer größer wird, in den nächsten Jahren noch zunehmend größer wird, und der Angebotsseite. Warum ist das so? Was haben wir verschlafen in den letzten Jahren?
Ich glaube, das ist ja nicht nur im Alter so, dass wir einen Mismatch haben. Das haben wir auch bei anderen Kohorten, Alterskohorten, dass das halt auch bei Jüngeren teilweise der Fall ist, also auch wenn sich die Haushaltsgrößen ändern. Ich glaube, es ist einfach nachhaltiges Bauen bei uns generell ein Thema. Also es ist wirklich nicht weit genug vorausgeschaut, was strategisch gedacht wird, was die zukünftigen Bedürfnisse sein werden. Das ist generell, glaube ich, der Punkt. Und das wäre jetzt so ein Punkt. Und natürlich muss ich das auch alles ein bisschen dann rechnen, wie die einzelnen, was du in den einzelnen Mietverhältnissen oder Betreiberkonzepten dann auch verlangen kannst, von der Bezahlbarkeit her. Also von daher ist das, und dann ist, glaube ich, die große Frage, dass sich ja die Bevölkerung auch in der Leistungsfähigkeit auch weiterentwickelt hat. Also früher war ja das dann deutlich, war auch gar nicht mehr so die Anforderung, dass man mit 65 oder mit den frühen 70ern vielleicht dann noch auch gut zu Hause dann in eigenen vier Wänden leben kann. Dass dann vielleicht ganz andere Umfelder da sind. Und ja, also wenn du im Eigenheim lebst, ist natürlich das auch wie eine andere Situation, dass du dann, also gerade wenn wir von Urbanisierung sprechen, dass mehr Menschen in den Städten wohnen, dann ist das natürlich, ist eine Frage in den Städten, die früher nicht da war.
Aber geht dann sozusagen geht man direkt vom Eigenheim dann in die Pflege, Anna, oder würdest du dafür keine Lanze brechen?
Dafür würde ich keine Lanze brechen, zumindest halt nicht mehr. Denn tatsächlich war es so, dass früher das so der gängige Weg war. Ne? Man ist halt irgendwie im eigenen Zuhause, im Haus geblieben, bis man 75 war. Dann ist man irgendwann pflegebedürftig geworden. Die Kinder waren dann vielleicht, sind irgendwo anders hingezogen. Die so, oh, die Oma muss jetzt ins Heim. Und die wurde relativ früh tatsächlich in ein klassisches Pflegeheim gegeben. Und darum war damals, die Aufenthaltsdauer lag dann eben auch bei 5 Jahren ungefähr. Und hatte eben auch dann einen anderen Stellenwert. Und jetzt ist es aber eben mittlerweile so, dass wir halt nicht nur immer älter werden, sondern auch immer länger gesund bleiben. Also das, was eben gerade auch schon angeteased wurde, so dass das Thema Pflegebedürftigkeit, und zwar nicht nur stationär, sondern auch ambulant, immer, immer weiter nach hinten rutscht auf der Altersskala. Und ich würde vielleicht gerne eine Gegenfrage stellen oder eine Schätzfrage stellen. Was glaubt ihr denn, wie viele Menschen prozentual, die zwischen 65 und 75 sind, einen Bedarf haben an ambulanter und oder stationärer Pflege?
Heutzutage.
Also heutzutage, jetzt, ist. Nicht zukünftig, nicht Prognose, jetzt.
Das ist auf jeden Fall weniger geworden wahrscheinlich.
Ich nehme an, das ist eine sehr plakative Frage, deswegen steige ich mal tief ein mit 10%.
Ja, so 5-10%.
Da bin ich bei 12.
Ja, genau, also natürlich, du hast es ja gerade auch richtig gesagt, dass du das jetzt runterkorrigiert hast, ne, weil du davon ausgegangen bist, eine plakative Frage gestellt hast. Wahrscheinlich, das wäre auch meine Annahme gewesen, wäre es eigentlich sowas, dass man sagt, es sind irgendwie 20%.
Ja.
Es sind aber 6%. Und wir landen dann bei der Altersklasse 75 bis 85 landen wir dann langsam mal bei 11, bei 80 bis 85 bei den 20 und halt sogar bei den über 85-Jährigen sind es 50%, die keine Pflege brauchen, weder ambulant noch stationär. Und deswegen ist eben die Antwort auf das Thema demografischer Wandel und Wohnraum nicht Healthcare oder Pflegeimmobilie, sondern es braucht jetzt ein Produkt für die Zeit dazwischen. Es gibt unterschiedliche Umzugstreiber im Alter, entweder, dass ich eben, Stichwort Urbanisierung, dass ich vom Land in die Stadt ziehen möchte, dass mein liebstes Beispiel, Paare gehen zur gleichen Zeit oder auch zeitversetzt in den Ruhestand, merken plötzlich, die haben sich gar nicht mehr so viel zu sagen.
Kinder sind auch nicht mehr da.
Es gibt keine Ablenkungsmanöver, also trennt man sich, also muss einer von beiden mindestens auch eine räumliche Veränderung vornehmen oder man zieht eben den Kindern hinterher, also ganz unabhängig vom Pflegebedarf gibt es im Alter oder in einer Altersgruppe 65 plus unterschiedliche Umzugstreiber, die dafür sorgen, dass die Personen dann aber natürlich nicht ins Pflegeheim wollen. Warum sollen die über ein Pflegeheim nachdenken, wenn auch, und ich, die Zahl, die ich gerade genannt mit dem 55% der über 85-Jährigen, schließt ja auch die ambulante Pflege mit ein. Bei den über 85-Jährigen brauchen nur 12% stationäre Pflege.
Mhm.
So, und darum braucht es das Produkt dazwischen und darum brauchen wir Senior Living Angebote.
Und das ist natürlich ganz interessant, die Personen, die Familien, die du gerade angesprochen hast, wo die Kinder ausgezogen sind, die Empty Nester, die Golden Ager oder Senior Living Personen, Best Ager, die sitzen natürlich häufig in Immobilien, die sie im Endeffekt gar nicht mehr brauchen. Das sind häufig Einfamilienhäuser, 2 oder 3 Stockwerke, je nachdem, großer Garten. Das ist ja überhaupt gar nicht mehr fit for purpose für diese Person.
Total.
Und die suchen sich dann natürlich vermutlich in Zukunft spezifischere, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Wohnlösungen.
Ja, genau.
Also braucht es eigentlich ein Wohnangebot, was sozusagen in dieser Form bislang noch nicht so ausgeprägt gibt? Und da ist meine Frage an dich, Anna. Seht ihr da oder würdest du sagen, da bedarf es auch dann schon einiger Services trotzdem, die man jetzt in den Jahren davor noch nicht so haben möchte oder noch nicht denkt, dass man die braucht? Oder sind das dann in den späteren Jahren erst so was, dass man halt in diesen Objekten, in den Wohnbereichen dann schon was anbietet, die exakt auf dieses Alter schon ein bisschen zugeschnitten sind?
Genau, es ist auf der einen Seite glaube ich daran, dass es diese Service schon braucht. Auf der einen Seite weiß ich es auch, weil ich halt selber sehr viele Beratungsgespräche mit Endkunden geführt habe in den letzten 5 Jahren. Und es gibt aber eben auch eine qualitative Studie, die ich auch mitbegleitet habe in der Vergangenheit, wo eben rauskommt, in dem Moment, wo sie sich für einen Umzug entscheiden, sagen sie, ich möchte jetzt in eine Fit for Purpose auf ein meinen Bedürfnisse zugeschnittenes Wohnkonzept ziehen, dass sie dann aber schon den Anspruch haben, ja, aber wenn ich jetzt diesen Schritt mache und raus aus dem Haus, dann will ich gleichzeitig ein Upgrade haben, nämlich auf der Service-Seite. Und es sind eigentlich im Kern Concierge-Dienstleistungen, Alltagsunterstützung, Hilfe beim Einkaufen, vielleicht auch beim Buchen von irgendwie Ticketgeschichten, Reisen, Restaurants und natürlich halt das Thema, was ja in jedem Alter auch relevant ist, in meinem zum Beispiel auch das Thema Wohnungsreinigung, dass sie keine Lust haben, ihre Wohnung selber zu putzen. Und aber natürlich die Sicherheit, dass sie wissen, die Wohnung, die ich jetzt ziehe, ist nicht nur von der baulichen Infrastruktur so konstruiert, dass ich weiß, für den Fall, dass ich vielleicht doch irgendwann mal Pflege brauche und mit 85 zu den anderen 50% gehöre, die auch ambulante Pflege benötigen, dass das auch in meiner Wohnung sichergestellt werden kann. Da gibt es unterschiedliche Dinge, auf die man achten kann und sollte, wenn man, sag mal, so eine modulare, anpassbare Wohnung machen will. Und dass sie halt wissen, da ist jemand, der sich halt kümmert. Und wenn ich ambulante Pflege brauche, wird es auch organisiert.
Das ist jetzt wirklich eine Frage. Also habt ihr dann, oder ist denn das die Idee bei diesen Konzepten von dem Senior Living, dass dann in diesen Objekten jemand da ist, irgendein ärztlicher Dienst oder ein Pflegedienst, der dann für alle ansprechbar ist, der dann tagsüber irgendwie da ist, der dann unten einen kleinen Raum hat oder einen größeren Raum? Oder ist das da jetzt, oder ist das auch differenziert zu betrachten?
Nee, das ist auch, also man muss, glaube ich, differenzieren zwischen dem, was quasi auf Basis meiner Erfahrung und Marktkenntnis her der Bedarf ist, den es braucht und was wirklich den realen Kundenbedürfnissen entspricht und den Konzepten, die es bereits gibt. Ne? Also es gibt ja betreutes Wohnkonzepte, Residenzkonzepte, wo halt irgendwie oft wirklich ein Arzt im Haus ansässig ist, wo eine Tagespflege mit drin ist, wo der ambulante Dienst fest an das Haus angedockt ist und der auch nur dafür da ist, das Haus zu versorgen. Das gibt es und es gibt aber eben auch neuere Angebote, das sind aber eben sehr wenige, die den Markt noch nicht durchdrungen haben. Wiederum Vorteil für uns, das heißt, wir haben da viel Raum, den wir mitgestalten können, dass man sagt, okay, es gibt fix, ist auf jeden Fall die Concierge-Person im Haus und die wiederum holt on demand einen Ansprechpartner dazu. Also ich brauche ja nicht, nur weil ich vielleicht in 3 Jahren pflegebedürftig bin, permanent jemand unten im Pflegebüro sitzen. Es reicht mir, wenn ich meinen Concierge ansprechen kann und der weiß, wen er anrufen muss und dass der dann auch eben ausgewählt ist nach bestimmten Kriterien, sagt, das sind wiederum der ambulante Dienst, der quasi Preferred Partner ist, den haben wir aus den und den Gründen ausgewählt und am Ende haben die Kunden ja eh die Wahlfreiheit in der ambulanten Pflege. Also selbst wenn ich zum Beispiel in ein Tertianum gehe, in eine Tertianumresidenz, wo es eine ambulante Pflege im Haus gibt, ist der Kunde, der im Tertianum wohnt, nicht verpflichtet, den Inhouse-Pflegedienst zu nehmen, sondern kann ja auch sagen, ich möchte lieber, keine Ahnung, den Pflegedienst, wo mein Schwager Geschäftsführer ist, um die Ecke. Oder weil ich davon was gehört habe.
Aber ist das nicht auch eine Kostenfrage? Also jetzt, das hört sich jetzt Concierge-Service oder so, das hört sich an, wer kann sich das denn von den Älteren leisten? Wir wissen ja alle, unsere Rente ist jetzt nicht mehr so sicher. Ist das denn überhaupt leistbar? Also wie viele Leute nehmen das denn wirklich in Anspruch?
Genau, also das ist auch eine sehr gute Frage. Natürlich das Thema Leistbarkeit ist halt eben auch eine gesellschaftlich relevante Frage. Und wir wissen natürlich, es wird ganz viele geben, die werden sich überhaupt den Umzug in eine Neubauwohnung gar nicht leisten können oder in eine barrierefreie Neubauwohnung. Weil ich habe jetzt gestern erst mir mit einem Kollegen bei ImmoScout eine Wohnung angeschaut, die halt gerade frisch auf dem Markt ist. Haben wir uns angeschaut, was in Holzmodulbauweise errichtet wurde und wir da so ein bisschen so benchmarken wollten und Recherche betrieben haben. Und die wird vermietet in Berlin in der Uhlandstraße für 30 Euro netto kalt. Da ist null Service dabei und ist eine okay ausgestattete Wohnung. Ist nicht Luxus, ist halt einfach moderner Neubau. Das bedeutet, es wird eine ganz, ganz große Gruppe geben bei den älteren Menschen, die halt nicht kaufkraftstark sind. Die sind meistens in den neuen Bundesländern, ne, haben halt irgendwie vielleicht auch keine stringente Erwerbsbiografie und so weiter. Die werden eh nicht mal den Umzug sich in eine Neubauimmobilie leisten können, weil halt eben die Neubaupreise total durch die Decke gehen. Und dann gibt es aber eben auch eine sehr, sehr große Zielgruppe, weil die Zielgruppe, über die wir gerade sprechen, die Babyboomer-Generation, die wird ja nicht nur immer älter und bleibt immer länger gesund, sondern es ist ja auch die reichste Rentengeneration, die es jemals gab. Und auch da ist es so, dass es eine ganz gute Studie gibt von Empirica, die das Immobilien- und Gesamtvermögen betrachten. Also jetzt nicht nur das Einkommen, weil das Einkommen ist die Rente und ist für jemanden, der halt wahnsinnig viel Vermögen angehäuft hat, total irrelevant. Im Zweifel war der immer selbstständig und bekommt gar keine Rente. Und da sehen wir aus dieser Studie heraus, dass es zum Beispiel mehr als 5 Millionen Menschen über 60 gibt, die mehr als 750.000 Euro Vermögen haben. Und dann sind es aber auch immer noch 3 Millionen Menschen, die 1,5 Millionen Vermögen beispielsweise haben. Also dementsprechend, und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Sektor 7, wir haben die Vision bis 2030 10 bis 15 Standorte zu eröffnen, also 70 bis 100 Wohnungen. Wir werden an diese hohe Zahl, die eigentlich da ist, die kaufkräftig ist und die genau diese Needs hat, wir werden das gar nicht bedienen können. Und selbst wenn jetzt 8 andere Mitbewerber auf dem Markt sind und dann halt eben noch die 30 Residenzbetreiber, die es auf dem Markt gibt, wir werden diese Nachfrage alle nicht bedienen können. Und dementsprechend ist es auch okay, finde ich, weil nur weil jemand viel Geld verdient hat in der Vergangenheit, muss man den ja nicht abstrafen, indem man kein Angebot für den schafft, sondern die haben ja genauso das Recht, dann halt eben adäquat und entsprechend ihrer Vorstellung im Alter zu leben, ein entsprechendes Produkt zu machen, weil am Ende werden nur Produkte geschaffen, die sich rechnen und anders rechnet sich es halt leider zurzeit nicht.
Nein, also das würde ich auch sagen, das ist eigentlich dafür alle Einkommensgruppen, da natürlich auch diese Angebote geben muss, also das ist natürlich klar.
Theoretisch ja, praktisch, wie gesagt, wenn Neubau schon 30 Euro kostet. Also es ist jetzt natürlich so eine Spitzenzahl.
Ne? Ist bei Berlin, ne?
Ja, bei Berlin
aber
ist
klar,
nicht München.
Ich meine,
Berlin
mit Neubau wird überall teurer. Das
ja, ja,
ist, genau. ist definitiv. Ich finde das Thema auch auf einer grundsätzlichen Ebene sehr, sehr interessant, weil du hast für unterschiedliche Altersklassen immer sehr, sehr spezifische Wohnformen. Du hast den Bereich Studentenwohnheime, der sich in den letzten 5 bis 10 Jahren wahnsinnig professionalisiert hat, institutionalisiert hat. Dann den ganzen Micro-Living-Bereich, Service Apartments, was auch auf eine bestimmte Alterskohorte mehr oder weniger zugeschnitten hat oder ist. Aber in dem Bereich Best Asia waren wir oder sind wir nach wie vor eigentlich noch wahnsinnig unterversorgt in Deutschland. Das finde ich auch deswegen interessant, weil andere Länder da schon viel, viel weiter sind. Ja. Wenn man sich UK anschaut, ist es ein großes Thema. In den USA ist es ein wahnsinnig großes Thema. Ganz Florida lebt ja mehr oder weniger davon, von den Best Agern und vom Spring Break mehr oder weniger.
Aber die Best Ager sind da nicht beim Spring Break.
Ich habe auch gerade so ein Bild gehabt
von
so älteren Damen mit sehr großen Sonnenbrillen und beim Wet T-Shirt gepresst.
Aber da finde ich grundsätzlich interessant, wie sehr wir in dieser Entwicklung hinterher sind.
Ja, schon. Ich denke gerade so Sonja und ich in so 30 Jahren.
Auf dem Spring Break und danach zusammen in der Alters-WG.
Ja. Ja, in Florida natürlich nicht mehr, weil ich meine, die haben ja dann andere Klimaprobleme.
Ja, ja, das ist natürlich auch noch ein Riesenthema. Ja.
Ich glaube, das müssen wir in den USA generell neu denken, wie sie es dann gestalten wollen, wenn Sunshine State nicht mehr so gut ist. Aber ich habe mir überlegt, wenn wir darüber sprechen, dass die in einer ganz anderen Konstitution auch sind, die Best Age, die Generation davor war, also auch körperlich. Das heißt, ich brauche dann vielleicht auch ein Sportangebot oder sowas. Also ist das auch etwas, was es schon gibt oder dass man in diese Wohnanlagen, also gerade wirklich um in dem Alter dann auch die körperliche Fassung zu stärken, ist es ja extrem wichtig in dem Alter, das dann aufrechtzuerhalten, dass sowas damit angeboten wird. Gibt es sowas? Ist das,
Genau, also das gibt es tatsächlich schon häufig. Also das ist sowas von, also nicht nur Physiotherapie gibt, ja, genau. Was ja auch wieder ein Defizit ausgleicht, sondern das ist irgendwie auch Qigong, Wassergymnastik, Yoga etc. Qigong, ja.
So Klangschalendruck?
Nee, das ist so, wo man sich so ganz langsam bewegt. So,
also nichts für mich.
Kennt ihr? Nee, für dich ist es garantiert nichts.
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Nee, genau. Und das gibt es tatsächlich schon, was aber tatsächlich, und auch da gibt es wieder Studien, und da habe ich jetzt bei meinem Research keine Residenz- oder Senior-Living-Angebote gesehen, die sich darauf fokussieren. Ja. Zum Beispiel das Thema Krafttraining.
Genau,
das ist ja, dass das ja zum Beispiel viel, also alle sagen immer so, ah ja, wir machen Sport für Senioren, also machen wir Yoga. Das halt eben ne, Krafttraining halt eigentlich viel, viel, viel wichtiger ist, auch für das so ne, Longevity-Thema, ja. Demenzvermeidung etc. oder eben auch das Thema Ernährung und so. Und das ist aber auch, ohne dass ich da jetzt zu viel spoilern will, aber für das Konzept, das wir bei Sektor 7 gerade entwickelt haben, soll das auch eine tragende Säule sein. Also eben nicht die Defizite, die im Alter auftauchen, zu versuchen zu kompensieren über Spaß, Freude und dass es halt ein Pflegeangebot gibt, wenn es gar nicht mehr geht, sondern im besten Fall Dinge hinzuzuaddieren, ja. Ganzheitlich. So Mind, Body, Soul klingt so ein bisschen 90er-mäßig, aber ganzheitlich, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass die Kunden im besten Fall noch später Pflege brauchen und genau. Halt einfach die noch länger fit bleiben.
Jetzt haben wir gehört, was der Bedarf ist da, aber haben wir denn genug Flächen? Ja, also das große Thema dieser Zeit ist ja das Thema Konversion. Ja, jetzt überlege ich aber, das ist ja schon sehr ausdifferenziert, was benötigt wird, ja. Also kann man jetzt einfach ein Büro, Hotel einfach umwidmen in so ein betreutes Wohnen? Ja, eine Wohnung, ja, aber eine Zeit lang war ja immer dieses, wir machen aus Hotels, machen wir betreutes Wohnen. Aber so einfach ist das jetzt auch nicht, oder?
So einfach sind Konversion, glaube ich, nie. Aber
das ist eine gute Antwort. Aber es
macht natürlich auf der anderen Seite absolut Sinn. Gerade den Bereich Büro, da werden wir in Zukunft deutlich weniger Büroflächen brauchen, als wir jetzt brauchen, vor allem in ganz bestimmten Lagen. Was macht man damit? Eine Brachfläche können wir da auch nicht gebrauchen. Also macht natürlich eine Konversion hin zu Nutzungen, die wir in Zukunft mehr brauchen, sind. Und was wir brauchen, sind Wohnformen und insbesondere halt altersgerechte Wohnformen. Deswegen macht das durchaus Sinn, ob sich das dann irgendwo rechnet, ob das umsetzbar ist. Das ist von Immobilie zu Immobilie halt unterschiedlich. Und auch was das drumherum hergibt. Wenn jetzt eine Büroimmobilie in einem Businesspark ist, hast du vielleicht auch keinen Bock, da zu wohnen. Du brauchst halt das...
Direkt neben der Lagerhalle.
Genau, du brauchst eine gewisse Infrastruktur drumherum halt.
Oder ich habe mal gehört, ÖPNV, da wurde ein betreutes Wohnen in ein Shoppingcenter gesetzt. Das fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, total.
Weil die alten Leute konnten dann, die Best Ager natürlich, die konnten dann runter und dann waren sie mitten im Trubel, konnten dann irgendwie beim Kaffee warten.
Das ist halt auf jeden Fall, ich glaube, ein ganz spezielles Thema, wenn es dann um die Weiterentwicklung von Shoppingcentern geht. Das, wie man die halt weiterentwickelt, da kannst du es wirklich mehr und mehr überlegen, dass du halt wirklich Gesundheits- oder Wohnkonzepte dann auch oder auch der allgemeinen Service-Dienstleistung in dieses ehemaligen reinen Shopping-Center stärker integrierst.
Insbesondere innerstädtische
Shopping-Center. So Ärztehäuser sind dann sozusagen, das merkt man ja auch.
Ich hatte auch teilweise Hotelkonzepte oder auch andere Sachen.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, auch so Service-Apartments, ja. Sowas wie The Base oder so, ne, ist doch für die auch super, wenn es in einem Shopping-Center ist, weil die Leute, die dort wohnen, haben meistens nicht so viel Zeit, arbeiten super viel. Und die sind ja auch froh, wenn sie halt irgendwie alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs, wenn sie da nicht irgendwo hinfahren oder lange hingehen müssen.
Das Spannende bei der Konversion ist ja, dass du halt wirklich, also wir müssen ja vor allen Dingen auch vor der energetischen Sanierung und vor Themen der Nachhaltigkeit, sollten wir direkt davon wegkommen, dass wir immer nur neu bauen, dass wir wirklich auch im Bestand arbeiten. Und wenn wir dann halt wirklich bestehende Objekte, die halt heute nicht mehr in der ursprünglichen Nutzungsart gebaut werden, wie sie ursprünglich gebaut wurden, wenn wir die halt wirklich weiterentwickeln können in anderen, also im Bestand arbeiten, halt auch umnutzen, ich glaube, das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, auch notwendig, dass man da dann verschiedene Konzepte ansetzt. Und wenn man dann halt schaut, wie Marc gerade auch meint, dass die Standortfaktoren oder die Anforderungen an den Standort, die es halt früher für den einen Sektor gebraucht hat, wenn man die jetzt halt transportieren oder transferieren kann für die neue Nutzungsart, ich weiß nicht, Anna, was sind denn so die, was würdest du so sagen, was die Standortfaktoren sind, die man jetzt so bräuchte für so ein Senior Living, gibt es da bestimmte, die du irgendwie...
Würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Harte Standortfaktoren, was brauchst du da an Kaufkraft, irgendwie sowas in die Richtung und vor allem auch weiche Standortfaktoren, wo machen Konzepte Sinn?
Genau, also die, oder strukturieren wir es gleich in Makro und Mikro. Hm. Und Makro ist halt auf jeden Fall das Thema, also ne, wir selber haben auch so ein Tool entwickelt, so ein Standortauswahl-Tool, nachdem wir selber Standorte scoren, wo wir mehrere Parameter einfließen lassen. Das ist nämlich einmal Anteil 65 plus an dem Standort, dann das Thema Kaufkraft, dann das Thema Geldvermögen, Immobilienvermögen 65 plus, das dann wiederum auch im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, also sprich auch noch mit einer Indexierung und eben aber auch Themen, wie zum Beispiel dort der Immobilienmarkt sich entwickelt hat, weil es in der Tat nicht sinnvoll ist, ein Produkt, das sich durch die Gestehungskosten nicht unter 18 Euro netto kalt gestehen kann und dann aber eben auch noch eine Servicekomponente mit draufpacke und so weiter, an einen Standort zu gehen, wo die umgebende Netto-Kaltmiete 8 Euro ist. Mhm. Das ist das Premium, das wir bringen müssen, damit es sich rechnen, ist zu hoch und wird an dem Standort nicht funktionieren. Also sprich, Makro haben wir soziodemografische und wirtschaftliche Daten, die wir einfließen lassen. Am Ende des Tages ist es, sagen wir so ganz grob, Top 7 und die Südwestbanane in Deutschland. Also so eigentlich quasi von Bayern bis Düsseldorf, so ungefähr, und mit noch so ein paar kleinen Ausreißern, wie zum Beispiel Potsdam und Westberlin oder auch Bad Saarow. Wenn wir jetzt mal hier in Berlin-Brandenburg bleiben, da ist halt... ein ganz kleiner Ort. Ach, wirklich nicht.
Super schön.
Super schön.
Super schön. Wirklich.
Super schön.
Am
See. Wunderbar.
Ja, genau. Am Scharmützelsee, südlich von Berlin. Und das ist halt quasi ein Kurort. Mhm. Und das ist halt so, da ist die Kaufkraft. Also alle Parameter, die ich gerade genannt habe, das Gort Bad Saarow zum Beispiel extrem gut, aber auch Baden-Baden und Wiesbaden und der Taunus. Spießbaden, genau. Ja, ich mag Wiesbaden.
Ich habe da gewohnt.
Nee, und Mikro sind es eben...
Sorry, darf ich ganz kurz bei den Makro nochmal einhaken, weil ein interessantes Thema finde ich da, dass, du hast es angesprochen, die Empirica-Studie, dass es da nicht nur um Pensionen geht, sondern auch um Vermögen, was in Immobilien steckt. Das hast du natürlich vor allem da, wo die Eigentümerquote relativ hoch ist, das hast du sehr viel im ländlichen Raum, wo es nicht so wahnsinnig teuer ist, was dann vielleicht nicht die Südwestbanane ist, sondern vielleicht eher die Nordostbanane, wo die Eigentümerquote ein bisschen höher ist. Sind das dann auch interessante Standorte?
Nee, weil wir, also man hat dann zwar das Immobilienvermögen ist dann zwar höher, aber gleichzeitig auch nicht so wie zum Beispiel im Vergleich im Süden, weil im Norden auch die Immobilien nicht so viel wert sind wie...
Das ist richtig, ja.
Wie im Süden und gleichzeitig du natürlich auch Und darum gucken wir uns auch das Gesamtvermögen an, das schon auch Sinn macht, wenn es trotzdem zusätzlich noch ein Geldvermögen gibt. Weil wenn jemand zum Beispiel ein Haus hat und ist jetzt, sagen wir mal, 480.000 Euro wert, und dann kostet die Wohnung 2.000 Euro im Monat und die Person lebt vielleicht irgendwie noch 15 Jahre, sprich, die hat dann das Haus verkauft und dann hat sie nur das als Verzehrvermögen. Das ist tatsächlich was wir uns halt irgendwie auch anschauen. Und natürlich auch, wenn ich eine gewisse Kaufkraft schon immer hatte und halt eben auch ein Einkommen habe, das entsprechend hoch ist, dass ich dann natürlich auch eher gewillt bin, zum Beispiel so eine, in Anführungszeichen, Luxusentscheidung zu treffen, oder bleibe ich lieber vernünftig und bleibe in meinem Haus. Okay. Und dementsprechend sind von den Parametern, die ich gerade genannt habe, ist es dann halt eben eher so. Und Mikro halt einfach Point of Interest, die wir halt eigentlich, ich sag mal so, die wir alle gut finden. Das heißt, wir wollen in einer guten Wohnlage sein. Ich möchte halt irgendwie nicht nur ein Restaurant in der Nähe haben, sondern wenn es geht, irgendwie auch eine gewisse Vielfalt, Nahversorgung, ÖPNV. Und halt, und darum nenne ich es mal ganz grob, eine gute Stadtteillage.
Anspruchsvoller schon, ne? Das ist ja wirklich auch, man hat ja doch mehr Zeit, also wenn man gerade aus dem Job dann rauskommt, dann will man ja auch ein bisschen was dann wahrscheinlich auch machen. Also. Eine Frage hätte ich noch, also wir sehen jetzt gerade, dass gerade im Investmentmarkt, so, dass jetzt das momentan relativ ruhig ist, was den Immobilienmarkt angeht, was Transaktionen angeht. Wohnimmobilien, und wir schauen jetzt dann doch ein bisschen mehr Richtung Wohnen als Richtung Pflegeimmobilien, sind in den letzten Jahren die Renditen stark nach unten gegangen. Was sind denn da so, auch gerne an dich, Marco, sondern bald auf die Frage, wie schätzt ihr so das ein, wie dieser Markt wieder Fahrt aufnimmt? Weil wir haben in letzter Zeit auch die Versorgung mit Bau mit neuen Wohnflächen ist ja deswegen auch zurückgegangen, unter anderem, weil einfach momentan auch nichts bezahlt, also keine Nachfrage hatte, aber von Seiten der Käufern, da einfach nichts finanziert werden konnte. Wie sind da so eure Erwartungshaltungen, wie der Markt sich wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt? So, sowohl zeitlich als auch, was muss passieren, damit das, das Angebot auch wächst?
Also, ich habe immer sehr stark die Senior-Living-Brille auf und merke das halt eben bei Gesprächen, die wir mit potenziellen Investoren oder halt eben auch einfach mit Netzwerkpartnern aus dem Investment-Kapitalmarkt-Bereich sprechen, dass da schon auch die Fokussierung ist, auch Wohnen rechnet sich noch nicht, aber Senior-Living kann sich schon rechnen, weil man da meistens ein Mietpremium hat und aufgrund der hohen Nachfrage, die auch kundenseitig da ist, ne? Also versus jetzt zum Beispiel ETW funktioniert, also klassisches Wohnen, Eigentumswohnungsmarkt funktioniert halt ja gerade auch nicht mehr, weil die Kaufkraft der Kunden total geschmälert ist durch Inflation, durch gestiegene Finanzierungskosten. Und jetzt wissen wir aber beim Senior Living, habe ich gerade gesagt, Kreisrentengeneration und so weiter und so fort. Es heißt, numerisch steigt die Nachfrage und wir haben eine kaufkräftige Zielgruppe und deswegen ist da eine Akzeptanz. Was das aber wiederum auch für den Gesamtmarkt bedeutet und wie lange das dauert und so, das würde ich dann das die Frage an uns beide stellen. Du hast den schwarzen Peter jetzt. Du hast ja die Frage auch an uns beide
gestellt. Schöne Überleitung. Genau. Ich bin nur Kommunikatorin.
Ist im Grunde ja sehr, sehr allgemein. Das ist der Wohnbereich, das ist der kommerzielle Bereich, das ist der Silver Living, Senior Living Bereich. Die hängen alle irgendwo am Tropf der Finanzierung. Das ist der Engpass, wenn sich das ein bisschen mehr löst, dann geht es auch wieder los. Also die Schockstarre, die wir da erlebt haben im letzten Jahr, die sind ein Stück weit verdaut. Gespräche, die wir auch führen, werden wieder realistischer von der Verkäuferseite auch. Und das wird sich jetzt nach und nach einfach durchs System durcharbeiten und wir werden immer mehr Transaktionsvolumen halt sehen in diesem Jahr. Sonja, ich weiß, du drückst auf die Uhr. Aber
Das ist jetzt reininterpretiert.
Ich hätte aber noch eine operative Frage, wie bei euch die Mietverträge dann aufgebaut wären. Also sind das dann klassische Residential-Mietverträge der Bewohner oder sind das irgendwelche Service-Verträge mit einem Betreiber? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass bei den bestehenden Angeboten sind es halt immer so Masterlease mit dem Betreiber. Das bedeutet auch, der Endkunde hat einen Mietvertrag, zum Beispiel bei Residenzen heißt es dann ein Mietvertrag über ein Residenzentgelt. Das ist halt eine Brutto-Warmmiete, wo auch eine Servicepauschale inkludiert und eingerechnet ist. Das Konzept, das wir avisieren, ist am Ende sind es Einzelmietverträge, mit den Mietern und einer zusätzlichen Servicepauschale, die aber verpflichtend abgenommen werden muss, in der aber eben theoretisch eigentlich auch nur die Präsenzkraft des Concierges mit abgebildet ist und nicht mehr alles andere on demand dazu holen kann. In der Tat gibt es jetzt aber wenig Mitbewerber auf dem Markt, die das so machen, sondern die meisten auch der neuen Akteure, und da ist sowas wie Livly zum Beispiel auch gemeint, die arbeiten trotzdem noch mit dem klassischen Betreibervertrag, ne, Mieten von dem Eigentümer des Ab.
Also ein Pachtvertrag länger genau, mit Untervermietung.
Genau, und wir avisieren aber eben ein anderes Konzept, das auf der einen Seite für institutionelle Investoren für einige eher schwierig ist, weil die sagen so, wie, ich habe dann keinen Pachtvertrag und habe dann keine Sicherheit und so. Das ist ja irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ja im Senior Living Segment Healthcare und betreutes Wohnen immer in einen Topf geschmissen wird und es jetzt im Bereich Pflege so viele Insolvenzen gab, sagen auch ganz viele Investoren so, Betreiberimmobilien machen wir gerade gar nicht mehr und trennen aber betreutes Wohnen und Pflege nicht. Und dementsprechend gibt es auch welche, die, mit denen wir gesprochen haben, also auch so ein bisschen so marktsondierungsmäßig, ne, wie schaffen wir ein gutes Investmentprodukt, die sagen, oh super, und bei euch, ihr habt dann, das ist dann trotzdem ein Wohnobjekt und keine Betreiberimmobilie, das ist ja super. Also da gibt es die unterschiedlichen Präferenzen und wir fokussieren uns aber eben darauf, dass wir keinen Masterlease machen werden.
Okay, cool.
Spannend.
Ja, sehr.
Ja, ja, dann danke ich euch. Also war wieder mal schön.
Ja,
ja,
danke euch. Hoch fürs Älterwerden.
Ja.
Aber ich sage ja immer, ich bin zeitlos.
Sehr schön.
Gutes Schlusswort.